Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass ihr zu Hause den Livestream eingeschaltet habt. Wie schön ist es doch, wenn wir Christen gute Freunde haben, auf die wir uns verlassen können. Es lohnt sich immer, gute Freunde zu haben und das gilt natürlich auch für uns Christen. Ja, in der Welt ist es nicht anders. Und vielleicht kennt ihr ja das Lied von den Comedian Harmonists, die singen »Ein Freund, ein guter Freund«. Das ist das Beste. Ihr seht, ich kann nicht so singen. Ja, ich bin nicht so der Lobpreiser, aber ihr kennt das Lied wahrscheinlich. Ja, die singen, ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und in der Bibel, da gibt es quasi so ein Paradebeispiel für eine richtig gute Freundschaft. Und einige von euch, die wissen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Und zwar die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Richtig, David und Jonathan. Und die biblische Erzählung vom Hirtenjungen David und dem Königssohn Jonathan kann uns dabei helfen, dass wir drüber nachdenken, was eine Freundschaft zu einem Menschen ausmacht und wie wir diese Freundschaft zu einem anderen Menschen eigentlich leben können. Und ich finde, schon der geschichtliche Hintergrund dieser Freundschaft ist wirklich sehr speziell und auch super spannend. Ja, ich habe das alles nochmal gelesen und ich war begeistert. Ja, ich muss wirklich sagen, richtig krass. Ja, ich habe gedacht, ich bin in so eine Netflix-Serie reinversetzt oder sowas. Wundert mich, dass das noch nicht gibt. Ja, wenn es das gibt, dann sag mir nach der Predigt Bescheid, dann kann ich das angucken heute Abend. Auf jeden Fall, die Soldaten des ersten Königs von Israel, also König Saul war das, die kämpften damals gegen das Volk der Philister. Und die Philister, das waren Volk gewesen, die haben quasi an der Mittelmeerküste gelebt und die siedelten damals ungefähr dort, müssen wir uns vorstellen, wo heute der Gazastreifen ist. Und das Volk Israel und die Philister, die waren Gegner in einem Krieg und die kämpften eigentlich Schlacht um Schlacht. Ja, also eine Schlacht nach der anderen, aber keine von den beiden Kriegsparteien, ja, konnte den Krieg für sich entscheiden. Ja, wir werden an Konflikte heute erinnern, da ist das ja ähnlich, da geht das schon 10 Jahre lang so und länger. Und es ging immer von Schlacht zu Schlacht. Und hier in diesem geschichtlichen Hintergrund, in dem Background von Krieg und Konfrontation, da beginnt quasi die Geschichte einer tiefen Freundschaft, der Freundschaft von David, dem Hirten, und Jonathan, dem Sohn des Königs. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Mann, ganz schön schwer. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, »Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus, schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein, aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann?« Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Das finden wir, diesen Bericht, in 1. Samuel 17, 1 bis 11. Und ich muss sagen, wenn ich das so lese, ich hätte da auch Schiss gehabt, ganz ehrlich. Ja? Also wenn da so ein Kerl kommt aus dem Volk der Philister und der hat einen Speer, der so dick ist wie ein kleiner Baum und die Eisenspitze des Speeres wiegt 7 Kilo Und dann hat er auch noch einen Brustpanzer mit 60 Kilo, ja. Also ich kenn's ja irgendwie von der Bundeswehr. Da hat er ein Ding mit SK4-Platten irgendwie 10 oder 12 Kilo, aber 60 Kilo ist schon ganz schön viel, ja. Auf jeden Fall, ja, das ist schon mal richtig krass. Es kommt hier zu einer Schlacht. Es kommt zu einer Schlacht zwischen Israel und den Philistern und ein großer, sehr großer Krieger, der Philister namens Goliath, fordert die Israeliten quasi heraus, ihren besten Mann an die Front zu schicken. Ja? Also quasi Kampf Mann gegen Mann. Das ist hier, ja, das steht hier so. Der Gewinner des Kampfes, der sollte auch die ganze Schlacht gewinnen. Aber kein Soldat des Königs, der hat sich da irgendwie getraut, gegen Goliath anzutreten. Niemand, bis auf einen einzigen, nämlich David, der Hirtenjunge. Und der David, der ist, finde ich, richtig krass, der fragt hier nämlich, also wie der reagiert, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Come on, ja, richtig, ja, der hat Mut, ja. Der David hat den Mut, gegen den Riesen Goliath anzutreten. Und was noch, was ich richtig stark finde, ist ja, der hat diesen Mut, obwohl er gar kein Krieger ist, sondern David ist eigentlich, war da nur ein junger Schafhirte gewesen aus Bethlehem. Der sollte eigentlich gar nicht dort sein, der ist nur dort gewesen, weil er seinen Brüdern, die in dieser Schlacht kämpften, Verpflegung gebracht hat. Ja, quasi einer aus der Feldküche. Ja, und der traut sich jetzt sowas zu sagen. Als er die Kampfansage von dem Riesen Goliath hörte, da war dieser David so empört gewesen und meldete sich quasi freiwillig. Was macht sich dieser unbeschnittene Philister über das Heer des lebendigen Gottes lustig? Ja, er war richtig empört, denn dieser Goliath hat quasi auch Gott beleidigt und ich glaube, das hat ihn ganz schön sauer gemacht, den David. Und dieser David, der hatte, so heißt es, der hatte nicht mal eine Rüstung, noch besaß er Waffen, ja. Aber er blieb unbeirrt und so kam es dann zum Showdown, zum ungleichen Kampf und da kommt auch die Redewendung her, David gegen Goliath. Und der David hatte zwar nicht die Muskeln eines Goliath, aber er hatte eine Strategie und eine Steinschleuder. Und mit einem gezielten Schuss traf er den Goliath am Kopf und dieser Goliath ging zu Boden. Und daraufhin nahm sich dann der David ein Schwert von einem Kollegen und hat dem Goliath quasi den Kopf abgeschlagen. Ja? Krieg zu Ende und König Saul nimmt den Hirtenjungen, jetzt den Helden, Hirtenjungen David mit an den Königshof, wo er dann seinen Freund oder zukünftigen Kumpel Jonathan kennenlernt. Und ich finde im 1. Samuel 18, 1 bis 4, ich lese euch das mal vor, da wird das richtig schön beschrieben. Als sie sich so treffen, vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch ein Schwert, einen Bogen und den Gürtel. Und das ist quasi die Passage, wo David und Jonathan sich kennenlernen. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich außergewöhnlich, so wie ganz, ganz vieles zwischen dieser Freundschaft außergewöhnlich ist. Jonathan, der Königssohn, liefert sich quasi hier dem heldenhaften, siegreichen Hirtenjungen David vollkommen aus. Ich meine, wir können uns vorstellen, dass Jonathan mit seiner Freundschaft zu David ein, ja, ich sag mal, nicht unerhebliches Risiko eingegangen ist als Königssohn. Der machte sich mit dieser Freundschaft verwundbar, zeigte sich ihm ohne Schutz und ja, es ist so, Vertrauen ist gefährlich. Keiner konnte Jonathan garantieren, dass David diese Freundschaft nicht irgendwie ausnutzen würde. Aber so ist es bei einer Freundschaft doch auch eigentlich heute. Wir machen uns verletzlich, nehmen unseren Schild herunter, der uns schützen soll, und wir vertrauen unserem Kumpel, unserem Freund. Und Jonathan vertraute David. Er schloss sogar vor Gott einen Bund mit ihm, um diese ewige Freundschaft zu geloben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Ich dachte mir so, wow, wie stark ist es, wenn man einen Freund hat, dem man so vertraut, und wie cool ist das eigentlich, dass die da auch Gott mit reinnehmen, ja, dass die Gott quasi in die Freundschaft mit reinnehmen und ihn auch ins Zentrum stellen, das vor ihm geloben sozusagen. Ich finde es richtig stark, dass Jonathan David sogar seinen Mantel, seine Waffenrüstung und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkt. Ja, wahrscheinlich war es nicht so ein Gürtel, wie ich jetzt habe, so ein dünnes Ding, sondern eher so eine, wie sagt man, so eine Kampfkoppel oder sowas, wo das Schwert dranhängt. Also nichts Günstiges, und genauso auch das Schwert und die anderen Sachen. Ja, also das war damals sicher sehr teuer, aber viel mehr noch, ja, müssen wir uns dran erinnern, das sind ja Symbole der Macht. Ja, so ein Schwert ist ein Symbol der Macht. Und die anderen Sachen auch, am Schwert wahrscheinlich am meisten. Man könnte auch sagen, das waren damals Reichsinsignien gewesen. Ja, das kennen wir ja auch damals vom Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Ja, also das Reichsschwert und sowas in der Richtung war das auch gewesen. Also Zeichen der Königswürde und Zeichen des Königstums. Und das gibt der Jonathan quasi an seinen Freund David ab. Und der David sollte ja später tatsächlich auch König werden. Und man merkt hier, finde ich, wie Gott überall hier schon total mit im Spiel ist und einen größeren Plan mit diesem einfachen Hirtenjungen David hat. Der Königssohn schwor dem Hirtensohn die Treue. Ich finde, was für eine Umkehrung eigentlich der Hierarchie. Und Jonathan verringerte damit wissentlich ja auch seine Chance auf die Thronnachfolge. Wahrscheinlich war ihm das irgendwie auch egal gewesen, dass er als Königssohn eigentlich seinen Einfluss und seine Macht hätte stärken sollen, hätte festigen sollen, anstatt irgendeinem Mann seine Loyalität zu bekunden, der aus so einer einfachen Hirtenfamilie kommt, wie David. Und das waren natürlich wichtige Fragen von Stand. Ich würde sagen, ja, heute würde man sagen, von Fragen von sozialer Schicht, von Macht und von Einfluss, die irgendwie zwischen dieser Freundschaft doch standen, ja, oder die unter Beschuss genommen haben. Vielleicht sogar eigentlich nach den Maßstäben dagegen sprachen. Aber Jonathan war das egal gewesen. Er half David dabei, dass er zum Krieger ausgebildet wird, und er brachte ihm auch alles über das Kriegshandwerk bei, was man so wissen musste. Und David wurde schlussendlich auch ein großartiger Krieger. Er gewann eine Schlacht nach der anderen gegen die Philister, und so wurde er auch über die Mauern des Königshofs hinaus bekannt. Und der König Saul, also Jonathan, Vaters, der beobachtete natürlich diese Entwicklung ziemlich genau und war recht misstrauisch gewesen. Es hat dem König gar nicht gefallen, dass David und Jonathan beste Freunde waren. Und er war sogar, ja, ich würde sagen, eifersüchtig und neidisch auf David. Und ich finde es so spannend, dass die Bibel immer wieder solche zutiefst menschlichen Dinge anspricht, ja, dass sie das nicht irgendwie schön die Wogen glättet und durchstylt, sondern dass sie das einfach anspricht, ja, und dass Konflikte angesprochen werden, und die wir auch von uns heutzutage kennen. Und dem ehemaligen Hirtenjungen David, dem schien einfach alles zu gelingen, was er anpackte. Er besiegte quasi überlegenen Feind, den Riesen Goliath, mit einer Klugheit und einer passenden Strategie. Und auch in den Schlachten, die dann danach folgen sollten, ging dieser David, ja, der eigentlich so ein Hirtenjunge, immer als Sieger hervor. Und währenddessen wurde Saul, ja, der König, immer schwermütiger und, ich sag mal, unbeweglicher ein Stück weit. Der sah zunehmend, dass seine Macht als König in Gefahr war. Und obwohl David für ihn richtig viel getan hatte. Ja, er hat ja gegen die Philister gekämpft für ihn quasi. Obwohl er viel für ihn getan hat, wurde er immer neidischer, denn David wurde recht offensichtlich immer mächtiger und mächtiger und auch beliebter als er. Und für Saul wurde David zum Konkurrenten um Macht und Ehre, weshalb er Davids Einfluss auch stoppen musste. Und irgendwann beschloss dann das, was wir da häufig beobachten, wenn es um Macht und Ehre geht, er beschloss tatsächlich, diesen David, der so viel für ihn getan hat, zu töten. Ja, ich habe nochmal nachgeforscht und irgendwie so eins der, ich glaube, Nummer eins auf der Liste für Mord, also der Gründe, ist irgendwie Demütigung. Und ich glaube, das passt hier rein. Ja, der hat sich einfach gedemütigt gefühlt, dieser Saul wahrscheinlich. Und deswegen wollte er ihn töten. Aber David ahnte das und bereits nach so einer Schlacht ist er irgendwann gar nicht mehr zurückgekommen. Und wir können uns, also der war in der Schlacht gewesen, dieser David, der hat das geahnt, dass der Saul ihn umbringen möchte, kam nicht mehr zurück. Und der Jonathan war sein Freund, der war natürlich in der Zwickmühle jetzt gewesen, weil, also ich habe mir gedacht, was für eine schreckliche, komplizierte Situation muss das gewesen sein. Jonathan musste die Wut und Verzweiflung seines Vaters Saul ertragen, aber gleichzeitig war er ja auch Davids bester Freund, den sein Vater, ich sag mal, beseitigen wollte. Und er wurde zwischen den beiden aufgerieben. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jonathan seine eigene Zukunft als potenzieller Thronfolger von Saul darüber ganz irgendwie zu vergessen schien. Ja, das war dem egal gewesen. Und vielleicht war es ihm, ja, habe ich schon gesagt, gar nicht so wichtig gewesen. Die Macht interessierte ihn gar nicht. Und das sieht man ja auch heute immer wieder mal, ja, von irgendwelchen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Da haben dann irgendwie die Nachfolger, ehrlich gesagt, gar nicht so große Lust, das irgendwie so weiterzuführen. Die wollen lieber was anderes machen. Die interessieren sich da nicht so für die, ich sag mal, für die Macht oder den Einfluss oder was da auch alles mitkommt, ja. Wir kennen das so von so Familienimperien. Was Jonathan stattdessen für seinen Freund David tat, das war, dass er sich bei seinem Vater, bei dem Saul, für ihn einsetzte. Er war quasi ein Mediator gewesen, ein Vermittler, und er hat sich für diesen David ausgesprochen. Also konnte David dann tatsächlich wieder an den Königshof zurückkehren und war da erstmal eine Zeit lang. Aber ihr könnt euch vorstellen, die ganze Sache, die hielt natürlich nicht wirklich lang. Und der Saul verfiel wieder einmal in Schwermut, worauf David so eine Harfe hervorkramte und für den Saul spielte. Er hat mir gedacht, quasi so Musiktherapie für den König, um ihn aufzuheitern. Doch das half irgendwie gar nicht so wirklich. Und was machte Saul? Der warf daraufhin einen Speer nach David. Und ich lese das mal vor, was die Bibel dazu sagt. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen. Auch als der König es ein zweites Mal versuchte, da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn er merkte, dass der Herr sich vor ihm abgewandt hatte und auf Davids Seite war. Ich finde, ein krasser Bericht. Und was machte David natürlich danach? Der floh natürlich endgültig vom Königshof. Er machte daraufhin ein geheimes Treffen mit seinem Freund Jonathan aus und übernahm, ich sag mal, das Kommando über die ganze Operation. Er bat Jonathan, seinem Vater eine Ausrede vorzulegen, warum er zu einem bestimmten Festessen, Festmahl gar nicht kommen konnte. Aber dieser Saul, der erkannte natürlich die Sache, der König, und er wurde dann richtig sauer. Und er sagte zu seinem eigenen Sohn, du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du dir den Sohn Isais, also David, erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Doch solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch dein Königtum Bestand haben. Wow, also richtig heftig. Der Saul verflucht quasi seinen eigenen Sohn Jonathan und dessen Freundschaft zu David. Jonathan war klar, dass die Kluft zwischen Saul und David gar nicht mehr zu kitten war. Ja, da war nichts mehr mit Mediator. Der Abgrund war unüberbrückbar. Und aus der Konkurrenz zwischen beiden war schlussendlich so ein richtiger Kampf auf Leben und Tod geworden, in dem es Jonathan gar nicht mehr möglich war, irgendwie zu vermitteln. Und der Jonathan musste sich jetzt entscheiden. Was hat er gemacht? Also rein äußerlich, da blieb er bei seinem Vater. Aber im Herzen blieb er auf der Seite Davids, den er immer noch, ja, der immer noch sein bester Freund war. Die haben das nicht irgendwie aufgekündigt. Die haben diesen Bund ernst genommen. Und der Jonathan und David trafen sich sogar heimlich noch und die haben dann diesen Bund, den die ja schon mal geschlossen haben, die haben den nochmal erneuert, diesen Freundschaftsbund vor Gott. Und Jonathan sagte zu David: Doch ich habe auch eine Bitte an dich. Sei mein Leben lang so gütig zu mir, wie der Herr zu dir gegenüber ist. Bringe mich nicht um, wenn du einmal König bist. Mehr noch, verschone auch meine Nachkommen und entziehe ihnen niemals deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde restlos beseitigt hat. So schloss Jonathan mit David und dessen Familie einen Bund und sagte: Möge der Herr alle deine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Er bat David: Schwör mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. Also der Jonathan bat David quasi, seine Nachkommen und die von Saul zu verschonen, wenn er einmal zu Macht kommen sollte. Und dann sagte er daraufhin: Geh in Frieden, David, vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge. Krass, die nehmen Gott da tatsächlich in ihre Freundschaft überall mit rein. Und es sollte auch das letzte Mal gewesen sein, dass sich die zwei Freunde danach sahen. Denn nach dem Abschied zwischen Jonathan und David, da kam es zu einer weiteren Schlacht, natürlich. Da waren ständig irgendwelche Schlachten. Die haben gegen die Philister gekämpft und Saul und Jonathan, also Vater und Sohn, fielen beide in der Schlacht. Ich finde, ja, das ist eine richtig krasse Geschichte, oder? So ein Auf und Ab der Gefühle. Und ich empfehle euch vielleicht für so als Idee für die nächste Woche oder als Idee für morgen Sonntag, dass ihr einfach nochmal in Ruhe zu Hause nachlest, wie das alles so im Detail ablief. Es lohnt sich wirklich, die beiden Bücher Samuel einfach nochmal zu lesen. Und wir können aus dieser Freundschaft von David und Jonathan einiges für unser eigenes Leben als Christen lernen und warum es sich lohnt, Gott ins Zentrum jeder Freundschaft zu stellen. Beide Freunde konnten ja unterschiedlicher gar nicht sein. Auf der einen Seite der Hirtenjunge David, auf der anderen Seite der Königssohn Jonathan. Und doch verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Und jeder von den beiden würde für den anderen sogar sein Leben riskieren. Und ich muss sagen, mich beeindruckt diese Freundschaft wirklich. All die ist geprägt von Liebe, sie ist geprägt von Vertrauen, vom Mut, vom Füreinander einstehen, trotz Gefahr. Von Jonathan können wir lernen, wie es ist, sich für seine Freunde wirklich zu freuen, obwohl sie einen selbst vielleicht sogar überholen. Man den Eindruck hat, dass sie einen vielleicht überholen im Leben. Und der Jonathan unterstützt David auf seinem Weg zum König, obwohl ihm der Thron als Sohn ja eigentlich sicher ist. Obwohl es ihm eigentlich sogar zugestanden hätte. Und der Jonathan gibt sein Bestes, damit David erfolgreich sein kann. Wie unterstützen wir unsere Freunde? Lassen wir Eifersucht zu? Gönnen dem anderen vielleicht nichts? Oder wollen wir das Beste für den anderen? Ja, ist ja so ein bisschen eine kritische Frage in der Neidgesellschaft Deutschland. Ja, das hört man ja häufig, ja, dass es wirklich ein großes Thema ist. David und Jonathan, die schließen dann sogar einen Bund. Die treffen eine gemeinsame, ich sag mal, verbindliche Übereinkunft. Und diesen Bund, den schließen die sogar vor Gott. Die sichern sich ihre gegenseitige Loyalität und Unterstützung zu. Und Gott ist mit von der Partie. Finde ich großartig. Wo und wie beziehen wir Gott in unsere Freundschaften mit ein? Und wo treffen wir verbindliche Vereinbarungen in den Freundschaften? Wir können von David und Jonathan lernen, dass es helfen kann, Dinge festzumachen. Ja, dass es wirklich sich lohnen kann, Dinge auch ernst zu meinen. In Davids und Jonathans Fall sichert ihn diese gegenseitige Zusage sogar das Leben. Wie super ist es, wenn wir einen Freund haben, der sich wirklich so verbindlich und loyal uns gegenüber verhält, der das wirklich ernst meint und der Gott sogar noch in die Freundschaft mit einbeziehen möchte. Ich habe mir gedacht, hey, so ein Freund will ich auch sein. Und die Freundschaft von David und Jonathan, die ist ja ständig auf Messerschneide zwischen Leben und Tod. Die ist permanent der Gefahr ausgesetzt, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und von David und Jonathan, da können wir auch lernen, was es bedeutet, dran zu bleiben, durchzuhalten und auch Biss zu haben, wenn die Zeiten mal härter werden, wenn es mal schwieriger wird, wie zum Beispiel jetzt gerade. Und besonders in schwierigen Zeiten, da braucht man doch einen Freund, der sich zu einem stellt und nötigenfalls auch weiß, wie man sich durchsetzt und wie man in die Bresche springt, ja, wie man allen Widrigkeiten trotzt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte auch so Freundschaften haben, die Bestand haben und ja, die wirklich auch lange bestehen, nicht nur Bestand haben, sondern auch lange bestehen bleiben. Und die Freundschaft von David und Jonathan, die ist auf Gott gegründet. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Der Jonathan spricht David Gottes Beistand zu und bezieht Gott die ganze Zeit mit ein. Der gemeinsame Glauben ist die Grundlage für diese Freundschaft. Sie schließen sogar zweimal, sie schließen einen Bund und die erneuern sogar diesen Bund nochmal vor Gott. Und wie schön ist es, Freundschaften zu haben, in denen Gott nicht nur irgendwie Beiwerk ist, sondern das Zentrum. Und David und Jonathan, ja, die gehen durch dick und dünn. Ich meine, wir haben zwar den Bericht in 1. Samuel und den Anfang von 2. Samuel, aber das ging natürlich, wahrscheinlich war da noch viel mehr gewesen, als uns die Bibel berichtet. Ja? Und ich finde, das wahrscheinlich ganz schön, ja, das war ein Auf und Ab gewesen. Und ich finde, lass uns doch wirklich gemeinsam von dieser Freundschaft lernen, die es auch unter erschwerten Umständen gibt und die es auch unter erschwerten Umständen geschafft haben, Bestand zu haben. Ich finde, die zwei, David und Jonathan, die sind wirklich ein großes Vorbild für uns heute. Also ich möchte so eine Freundschaft haben oder so eine Freundschaft leben, in denen ich mich geliebt und angenommen fühlen darf. Und das Gleiche möchte ich aber auch als guter Freund, der mal in die Bresche springen kann, zurückgeben. Und der David und Jonathan, die zeigen uns, dass es sich wirklich lohnt, für gute Freundschaften auch zu kämpfen und für den anderen einzustehen. Es lohnt sich, Zeit zu investieren und dem anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Lasst uns mehr wie David und Jonathan sein. Lasst uns mehr wie David und Jonathan werden, uns daran orientieren und unsere Freundschaften wirklich auf Gott ausrichten und ihn ins Zentrum stellen, wie die beiden es getan haben. Amen.